Deutschlandfunk Nova. Update.
Herausforderung könnte kaum größer sein.
Umweltministerin Barbara Hendricks fasst kurz und knapp zusammen, welche Dimension die Suche nach einem Endlager für unseren Atommüll hat. Ab heute geht die Suche nach der Müllkippe für die Ewigkeit wieder ganz von vorne los. Damit starten wir ins Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Im Jahr 2022 geht das letzte Atomkraftwerk bei uns vom Netz. Was aber bleibt, ist der strahlende Müll. Völlig unklar ist, wohin damit. Ab heute macht sich die Bundesgesellschaft für Endlagerung auf die Suche nach einem geeigneten Standort. Dort soll der hochradioaktive Abfall mindestens 1 Million Jahre lang bleiben können, erklärte die Umweltministerin vor einiger Zeit vom Parlament.
Mehr als 30.000 Generationen werden in diesem Zeitraum noch von den Folgen der Atomtechnologie betroffen sein. Seit Christi Geburt sind übrigens rund 60 Generationen vergangen, um einmal die Dimension deutlich zu machen, mit der wir es hier zu tun haben.
Nach dem Endlager wird ab sofort nach dem Prinzip weiße Landkarte gesucht. Das heißt, alle Orte in Deutschland kommen in Frage, außer es besteht Erdbebengefahr oder es wohnen viele Menschen dort. Erst wird über Tage erkundet, dann auch unter Tage, denn eigentlich soll der strahlende Müll unterirdisch tief in einem Bergwerk lagern. Nach bisherigen Erkenntnissen sind dafür geologische Formationen wie Salz, Ton und kristallines Gestein wie Granit möglich. Allerdings gibt es gerade zum Gestein noch viele offene Fragen, wie die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich im Deutschlandfunk warnt.
Nur ob diese Gesteine sich dann wirklich eignen und wie man in diesen Gesteinen dann einlagert, also diese ganzen technischen Fragen, die müssen wirklich erforscht werden.
Und noch eine Anforderung kommt dazu. Ganze 500 Jahre lang sollen die eingelagerten Atomabfälle zurückgeholt werden können. Eine Lehre aus dem Salzbergwerk Asse. Dort müssen 125.000 Fässer hochkompliziert geborgen werden, wegen eines Grundwassereinbruchs. Dieser Fehler soll nicht nochmal passieren. Trotz all dieser Voraussetzungen, die die Suche kompliziert machen, soll in 14 Jahren ein Standort gefunden sein. Bevor dort aber tatsächlich gebaut wird, kann es juristisch noch hochhergehen. Denn die Anwohner des Ortes sollen erst alle wichtigen Informationen zum Forschungsstand bekommen und dann auch mitreden und klagen können. Die Bürgerbeteiligung ist eigentlich eine gute Idee, finden die Umweltschützer vom BUND, aber auch eine große Herausforderung, weil alle Anwohner überzeugt werden müssen, sagt Torben Becker vom BUND. Sein Argument: Natürlich will eigentlich niemand diesen gefährlichen Müll bei sich in der Nachbarschaft haben.
Das ist eine Riesenherausforderung. Weil letztendlich wird jede Region in Deutschland, wenn sie es will, in der Lage sein, nicht die Auswahl des Standorts oder den Bau des Lagers, aber die Befüllung des Lagers mit 1900 Kastoren zu verhindern.
Becker meint damit den Streit um den Salzstock Gorleben in Niedersachsen. Der war lange als Endlager für Atommüll gehandelt worden. Das scheiterte aber am Widerstand und den Protesten von Umweltschützern und Anwohnern. Jetzt ist Gorleben weiter auf der Liste der möglichen Standorte.
Was sonst noch wichtig war?
Der unter Präsident Barack Obama eingeführte Dream Act in den USA schützt hunderttausende Kinder illegaler Einwanderer vor der Abschiebung. Außerdem sieht er vor, dass die Betroffenen eine Arbeitserlaubnis bekommen oder in den USA studieren können. Jetzt hat Justizminister Jeff Sessions verkündet, dass das Programm gestrichen wird. Er sagt, es sei verfassungswidrig. Ab sofort würden keine neuen Anträge mehr geprüft. Diesen Schritt hatte Präsident Donald Trump schon im Wahlkampf angekündigt. Die USA und Südkorea wollen auf den jüngsten Raketentest von Nordkorea mit größtmöglichem Druck reagieren. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Südkorea mit Waffen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar zu versorgen. Russlands Führung reagierte darauf mit einer Warnung vor militärischer Hysterie. Kreml-Chef Wladimir Putin sagte, Nordkorea solle nicht unterschätzt werden.
Unter den jetzigen Bedingungen wird diese Hysterie, die betrieben wird, nichts Gutes bringen. Wir warnen vor einer globalen Katastrophe mit unzähligen Opfern. Es kann deshalb nur eine friedliche, diplomatische Lösung des Nuklearproblems geben.
Der russische Präsident lehnt auch weitere Sanktionen ab, wie sie die USA und andere Länder fordern. Über mögliche Strafmaßnahmen will der UNO-Sicherheitsrat nächste Woche entscheiden. Um den Wahlkampf kommt gerade kaum jemand herum. Am Sonntag das Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer von der SPD Martin Schulz. Gestern der TV-5-Kampf zwischen den Spitzenkandidaten der 5 kleineren Parteien, die eine Chance auf den Einzug in den Bundestag haben. Heute haben genau dort im Bundestag die Politiker auch nochmal Werbung für sich gemacht. Sigmar Gabriel von der SPD sprach sich in seiner Rede gegen Steuersenkungen aus. Gleichzeitig warf er seinem bisherigen Koalitionspartner der Union vor, mehr Geld für Rüstung auszugeben. verzichten zu wollen. Die CDU-Chefin Angela Merkel lobte die Arbeit ihrer Regierung und verwies auf die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland. Und sie wunderte sich über den Widerstand vom Koalitionspartner SPD zu dieser Positivbilanz.
Freuen Sie sich doch mit uns, also oder mit mir. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, was Sie hier machen.
Kritik kam von der Opposition. Grünen-Chef Cem Özdemir warf der Bundesregierung einen Kuschelkurs gegenüber der Türkei und Untätigkeit in der Dieselkrise vor.
Wenn Sie wirklich so ein großes Herz haben für die Dieselfahrer, dann sagen Sie doch mal bitte im Klartext, der Diesel muss sauber und finanziert durch die deutsche Automobilindustrie nachgerüstet werden. Dann haben Sie ein Herz für Dieselfahrer. Den Rest können sich die Leute schenken.
Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht meinte, Merkel führe einen Schönwetter-Wohlfühl-Wahlkampf. Dadurch werde eine Debatte über drängende Probleme verhindert. Der bisherige Bundestagspräsident Norbert Lammert nutzte seine letzte Rede vor dem Parlament für eine Warnung. Der CDU-Politiker geht nach 12 Jahren im Amt und 37 Jahren als Abgeordneter in Rente.
Bewahren Sie sich bitte, wenn eben möglich, die nach den Abstürzen unserer Geschichte mühsam errungene Fähigkeit und Bereitschaft, über den Wettbewerb der Parteien und Gruppen hinweg den Konsens der Demokraten gegen Fanatiker und Fundamentalisten für noch wichtiger zu halten.
Der Skandal um fipronilbelastete Eier soll Konsequenzen haben. Die Europäische Union will deshalb ihr Schnellwarnsystem ausbauen. Das haben die Agrarminister bei ihren Beratungen in Tallinn beschlossen. Belgien wies dabei den Vorwurf zurück, es habe eigenes Wissen über belastete Eier zu spät weitergegeben. Vor dem Treffen hatte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt diese Anschuldigung nochmal wiederholt.
Wir müssen leider feststellen, dass monatelang in anderen Ländern die Informationen verfügbar waren und nicht an uns weitergegeben worden sind.
Diesen Vorwurf findet die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch lächerlich. Sie sagt, der Minister wolle nur von seinen eigenen Fehlern ablenken. Inzwischen ist die Liste der Länder, in denen das Insektenvernichtungsmittel in Eiern gefunden wurde, auf 45 gestiegen. Ausnahmen in der EU sind nur Kroatien und Litauen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Urteil über private Internetnutzung im Job gefällt. Demnach war es nicht in Ordnung, dass einem Mann in Rumänien gekündigt wurde, weil er seinen beruflichen Yahoo-Messenger auch privat nutzte. Der Arbeitgeber hatte die privaten Chats überwacht. Die Richter in Straßburg werten das als Verletzung der Privatsphäre. Sie folgten damit dem Argument, das der Anwalt des Rumänen vorgebracht hatte.
The monitoring in this case.
Die Überwachung in diesem Fall war nicht transparent, war nicht erforderlich, nicht fair und in keinem Fall verhältnismäßig.
Mit diesem Urteil steht für ganz Europa fest, Arbeitgeber müssen vorsichtig sein, wenn sie die Internetkommunikation ihrer Arbeitnehmer überwachen wollen. Sie müssen auf jeden Fall vorwarnen, dass und wie kontrolliert wird.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur privaten Online-Kommunikation während der Arbeitszeit wird bei Heise Online diskutiert. Alles nur gut hält nichts vom privaten Surfen bei der Arbeit. Wenn ich dienstliche Hardware oder Services auch privat verwende, habe ich keinen Feierabend. Der ist mir aber nach 30 Jahren im Job inzwischen heilig. User jenes Individuum findet, Privates sollte erlaubt sein. Ganz einfache Regel. Solange die Arbeit erledigt wird, kann der Mitarbeiter die verbleibende Zeit gerne dazu nutzen, private Dinge zu erledigen. Sicher nicht alle, aber die meisten werden sich dafür bedanken, indem sie auch mal ihre Freizeit für die Arbeit spenden. Michael Meyer meint, dieses Urteil wird lediglich dazu führen, dass alle Arbeitnehmer einen Wisch unterschreiben müssen, dass ihnen mitgeteilt wurde, dass im Firmennetz keine Privatsphäre zu erwarten ist. Ich schätze mal, die meisten Firmen machen das eh schon lange. Martin R. schreibt, in Deutschland ist die Rechtslage seit 2002 bereits glasklar. Der Arbeitgeber darf zwar die private Nutzung des Internet während der Arbeitszeit verbieten, das Verbot gilt aber nicht für die Arbeitspausen und selbst während der Arbeitszeit muss der Chef eine sozial adäquate private Nutzung dulden. Das hat das Bundesarbeitsgericht bereits in mehreren Entscheidungen bestätigt.
Was noch wichtig wird:
Kann die Europäische Union Mitgliedsländer zwingen, Flüchtlinge aufzunehmen? Darüber entscheidet morgen der Europäische Gerichtshof. Geklagt hatten Ungarn und die Slowakei. Sie wehren sich gegen eine Entscheidung des Europäischen Rats. Der hatte im Spätsommer 2015 beschlossen, dass die 160.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien in die anderen EU-Staaten verteilt werden sollen. Ungarn müsste knapp 1.300 Menschen aufnehmen, die Slowakei rund 900.
Und sonst in der Welt?
In Bangladesch leben zurzeit mehr als 120.000 muslimische Flüchtlinge aus Myanmar, das schätzt die UNO. Allein in den letzten 24 Stunden seien mehr als 37.000 Mitglieder der Volksgruppe der Rohingya ins Nachbarland geflohen. In Myanmar sind sie im Moment massiver Gewalt und Verfolgung ausgesetzt, sowohl durch das Militär als auch durch radikale Buddhisten, die Myanmar zu einem rein buddhistischen Land machen wollen. Besonders betroffen von der Gewalt ist der Bundesstaat Rakhine. Dort hatten vor 2 Wochen Rohingya-Rebellen mehrere Polizeiposten angegriffen. Seitdem läuft in der Region eine massive Militäroperation, der auch viele Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Die UNO spricht von einer schweren humanitären Krise in den Flüchtlingslagern in Bangladesch. Nach dem Hurricane Harvey bereiten sich die Menschen in der Karibik und den USA auf den nächsten Wirbelsturm vor. Irma wurde mittlerweile vom Nationalen Hurricane-Zentrum der USA auf die höchste Kategorie 5 gestuft. Der Sturm gilt damit als extrem gefährlich und noch stärker als Harvey. Zurzeit steuert Irma auf die Karibikinseln Antigua und Guadeloupe zu. Bedroht sind auch die Bahamas, Kuba und Puerto Rico. Dort hat die Regierung schon den Notstand ausgerufen. Auch Florida bereitet sich auf Irma vor. In Texas laufen derweil die Aufräumarbeiten nach den Überschwemmungen durch Harvey. Die Regierung des Bundesstaats geht mittlerweile von 60 Toten und einem Schaden von 180 Milliarden Dollar aus. Lecker Lammfleisch kann uns alle zusammenbringen. Das sollte die Werbebotschaft eines Clips in den sozialen Medien in Australien sein. Auftraggeber war natürlich der Verband der australischen Viehhalter und Fleischverarbeiter. Der Werbefilm zeigt die Führer verschiedener Religionen, von Jesus über Mohammed, Zeus und Buddha bis hin zum Hindu-Gott Ganesha bei einem gemeinsamen Lamm-Barbecue. Hindus in Australien finden den Spot aber gar nicht lustig und haben eine Entschuldigung verlangt. Denn der elefantenköpfige Ganesha ist Vegetarier. Ein Sprecher der indischen Gesellschaft Westaustraliens bezeichnete den Werbeclip als taktlos, denn für Hindus sei Ganesha wirklich heilig. Der australische Fleischverband hat sich mittlerweile entschuldigt, will den Film aber nicht zurückziehen.
Wissensnachrichten. Es kommt immer mal wieder vor, dass an der Nordseeküste Pottwale stranden und sterben. Im Januar 2016 waren es in kurzer Zeit gleich 29 Tiere. Das beschäftigt Forscher und Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Anne, wie sind die Pottwale an den Nordseestrand gekommen?
Also eigentlich haben Pottwale in der flachen Nordsee gar nichts zu suchen. Warum sie da überhaupt reingeschwommen sind, dazu haben jetzt deutsche und norwegische Forscher eine Theorie veröffentlicht. Sie glauben, dass Sonnenstürme die Wale vom Kurs abgebracht haben.
Und warum sollen Sonnenstürme daran schuld sein?
Sonnenstürme verändern kurzzeitig das Magnetfeld der Erde und an dem orientieren sich Pottwale. Und kurz vor der Strandung der Wale gab es schwere Sonnenstürme. Es gibt aber auch noch andere Erklärungsansätze für diese Strandung 2016. Zum Beispiel vermuten andere Forscher, dass die Pottwale Schwärmen von Tintenfischen gefolgt sind ins flache Wasser und dann eben nicht mehr aus der Nordsee rausgefunden haben. Oder es könnte auch einfach daran liegen, dass es inzwischen wieder mehr Pottwale gibt und dann eben auch mal öfter ein Schwarm von Pottwalen strandet.
Aber es gibt heute auch gute Nachrichten aus dem Bereich Meer, und zwar aus dem Pazifik. Dort wird es ein neues Meeresschutzgebiet geben, und zwar rund um die Osterinsel.
Die kennt man vielleicht so am ehesten wegen der geheimnisvollen großen Steinstatuen. Die Ureinwohner der Insel haben in einem Volksentscheid jetzt für das Meeresschutzgebiet gestimmt. Es wird mehr als 700.000 Quadratkilometer groß sein und damit dann das größte Südamerikas werden. In dem Meer rund um die Insel, da laichen Thunfische, blaue Marline und Haie. Und außerdem beherbergt es mehrere Korallenriffe. Pflanzen und Tiere dort sind aber vom Klimawandel bedroht und auch von der Hochseefischerei. Mit dem Volksentscheid erreichen die Ureinwohner immerhin dann auch, dass rund um die Osterinsel nur noch mit traditionellen Methoden gefischt werden darf.
Mehr Schutz wäre vielleicht auch für die Wälder in Deutschland nicht schlecht. Diesen Eindruck kann man jedenfalls bekommen, wenn man in den neuen Waldbericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums schaut.
Das hat die Passauer Neue Presse offenbar schon vorab getan. Und demnach hat sich der Zustand der Laubwälder in den letzten 30 Jahren in Deutschland deutlich verschlechtert. Beispiel Baumkronen, die zeigen die Vitalität von Bäumen an. Buchen haben in ihren Kronen inzwischen einen Blattverlust von fast einem Drittel. Damit gilt der Baum als mittelschwer geschädigt bzw. auch als krank. Auch die Eichen kränkeln, sie verlieren mehr als ein Fünftel ihrer Blätter. Entscheidend für den Kronenzustand sind Schadstoffe in der Luft zum Beispiel und im Boden, aber auch Schädlinge, die Witterung, aber eben auch das Alter der Bäume. Bei Nadelbäumen wie Fichten oder Kiefern, da gibt es dem Bericht nach keinen derartigen Negativtrend. Und das Thema wird am Mittwoch auch das Bundeskabinett beschäftigen.
Wann warst du denn das letzte Mal im Wald?
Am Samstag. Und damit bin ich wahrscheinlich im Trend, weil dem Bericht nach geht jeder Deutsche in Schnitt 28 Mal im Jahr in den Wald.
Oh, könnt auch bei mir hinhauen. Dankeschön. Anne Präger aus den Wissensnachrichten.
Wetter. Der Abend bringt noch ein paar Sonnenstrahlen für den Osten und Wolken für den Rest. In der Nacht fängt es von Westen her an zu regnen. Der Regen breitet sich dann bis in den Südosten aus. Morgen regnet es dann vor allem im Nordosten. Sonst lockert sich die Bewölkung im Laufe des Tages auf und es gibt noch ein paar Schauer. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.